Hallo. Versucht das, was ich da oben auf dem Beamer habe, einfach darzustellen mit dem Glasl. Aber vorweg einmal habe ich vor 2 Jahren einmal eine E-Mail gekriegt von einem Arbeitskollegen. Mit, also verbal halt einfach, wo dieses Anspiel, sage ich jetzt einmal, oder diese Gegenstandslektion, hat er mir einfach geschickt. Und das hat mir ganz gut gefallen. Und das will ich jetzt machen mit euch. Und zwar hat das Ganze ein Universitätsprofessor gemacht mit seinen Studenten. Der hat auch ein Glasl hergenommen, so wie das, oder wie es da ist. Und hat dann bestimmte Sachen noch an seine Studenten gefragt und hat dieses Rätsel oder dieses Spiel dann aufgelöst. Und dieser Universitätsprofessor hat eben auch so ein Glas genommen und hat seinen Studenten dieses Glas ihm gezeigt und hat was in das Glas eingefüllt. Der Universitätsprofessor hat Bälle in das Glas reingefüllt. So wie es jetzt tue. Nein, der geht gar nicht mehr rein. Und hat dann die Studenten gefragt, ist das Glas jetzt voll? Was haben die Studenten geantwortet? Sie haben gesagt, ja, das Glas ist voll. Ist er voll. Glas ist er voll. Dann hat der Universitätsprofessor, ich nehme jetzt Mathe, sie hat M&M's mal genommen, und hat das ins Glas reingekippt. Ich geh schon was rein. Geht noch was? Na, mal nochmal. Und hat da halt M&M's reingefüllt. Und hat dann die Studenten wieder gefragt, ist das Glas jetzt voll? Die Studenten haben wieder geantwortet, jawohl, jetzt ist das Glas voll. Und dann hat der Universitätsprofessor einen Sand hergenommen. Hat der Universitätsprofessor einen Sand hergenommen. Ich nehme jetzt das Semipresel, weil sonst konnte das andere Zeug nicht mehr essen. Ich bin froh, dass eine rege Diskussion unter meinen Studenten stattfindet. Genauso war das und beim Universitätsprofessor genauso. Es tut mir leid für diejenigen, die was zum Putzen dran sind. Ich werde das versuchen, das so gut wie möglich wegzubringen. So. Jetzt dieses Glas. Voll oder nicht, hat er wieder seine Studenten gefragt und die Studenten haben gesagt, jawohl, jetzt ist endgültig voll. Dann ist der Universitätsprofessor hergekommen. Nein, er hat einen Wein oder Bier genommen und hat das da reingefüllt. Ich mache das jetzt nicht, weil sonst habe ich eine gescheite Suppe da beieinander. Aber sind wir da alle einer Meinung, wenn ich da jetzt noch ein Wein oder ein Bier draufschütten würde, hat noch was Platz. Bis das so dran voll ist. Hat da noch was Blatt?
Ja, wenn es die Bullen auf.
Nein, wenn ich jetzt dann einfach das so lasse, wie es ist. Hat da noch was Blatt, wenn ich das mit Wasser oder mit Wein oder Bier auffülle, hat da noch was Blatt? Was denn?
Nur was, ich muss
so
komprimieren.
Nein, ohne. Flüssigkeiten kann man nicht komprimieren. Aber. Hä? Stickstoff ist gar flüssig, funktioniert ja gar Hydraulik. Aber Wasser zum Beispiel kann man nicht komprimieren. Oder Öl. Egal. Aber es ist dann voll. Und wir stellen uns das vor, da ist Bier dabei. Dann haben halt die Studenten natürlich gefragt, was hat das mit dem Spiel auf sich? Und der Professor hat diese Lektion seinen Studenten so erklärt. Die Bälle, die was ich als erstes eingefüllt habe in dieses Glas. Also das Glas sollte das Leben was symbolisieren. Das Leben an sich, das was jeder von uns hat. Und die Bälle, die was einer eingeführt hat, was als erstes eingeführt hat, das sind die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Der Ehepartner, die Ehepartnerin, die Familie, meine Geschwister, in unserem Fall hoffentlich der Glaube an Jesus Christus. Und das haben wir auch gesehen, es haben nur ein paar wirklich wichtige oder große Sachen in das Glasl reingepasst, dann war es eigentlich voll. Dann hat er den M&Ms diesen Stellenwert gegeben, dass das sind zwar wichtig im Leben, aber nicht so wichtig wie die großen Sachen, wie zum Beispiel der Arbeitsplatz, die Kleidung, die Gesundheit, das Auto von mir aus, die Wohnung, das Haus. Alles, was zwar wichtig ist in unserem Leben, aber nicht den Stellenwert hat, was einfach das Große hat. Dann hat er eben den Sand beschrieben, das ist alles andere einfach, was halt in unserem Leben nur Platz hat, wie man sieht, passt eine ganze Menge rein. Das sind halt so alltägliche Sachen, die unwichtigen Dinge im Leben, wie das tägliche Fernsehen schauen, das Hobby ist vielleicht, das tägliche Fernsehen, Essen, Trinken, Unterhaltung zwischen Menschen, das Jausenbier jeden Tag zu jausen, das Zähneputzen, die Kleidung, die Fingernägel beißen, egal, alles, was halt einfach sonst in unserem Leben da ist, positive wie auch negative Sachen, das fühlt halt unser Leben an. Und dann ist halt das Philosophieren drunter losgegangen. Wenn man das ganze Glas nur mit lauter Sand einfüllt, also mit wirklich unwichtigen Sachen, dann hat man lauter unwichtige Dinge im Leben, auch hat man für die wirklichen wichtigen Dinge im Leben keinen Platz mehr, weil wenn ich das alles mit Sand anfülle, kriege ich was nicht rein, die großen Sachen, die wirklichen Sachen. Und dann ist es halt angefangen zum Philosophieren und dann ist es eigentlich beendet gewesen.
Was ist jetzt das Bier
3? Das ist eine gute Frage, Markus. Und ich tritt jetzt mit euch einen lebendigen Beweis dafür an. Oder ich seid Zeugen dafür. Egal, mit was unser Leben gefüllt ist. Man hat immer Platz im Leben für ein halbes Bier oder für ein Achtel Rot. Und das haben die Studenten lustig gefunden, haben sie angehört und dann war eben dieses Mehl nachher aus. Das Achtel Bier oder das Stiftel Wein hat trotzdem aber nur Platz in unserem Leben. Und dieses Gleichnis, oder diese Lektion, was der Professor auf sich hat, mit seinen Studenten durchgesprochen hat, habe ich sogar bei einer Weihnachtsfeier vor 2 Jahren vor der Abteilung habe ich mit einer alles durchgespielt und habe einfach kurz ein kleines Zeugnis geben können mit meinen Arbeitskollegen und habe einen über das gekriegt, die wirklich wichtigen Dinge. Und das schaut bei ihnen vielleicht ein wenig anders aus. Bei einem Mann ist vielleicht das Hobby oder die Musik, ist beim Daniel vielleicht so eine große Kugel. Bei mir ist das vielleicht nicht ein Sandkernl, sage ich mal. Das, was zwar im Leben da ist, aber das, was einfach den Stellenwert nicht hat. Und so kann man halt über das reden. Und das habe ich meinen Arbeitskollegen halt sagen können. Aber wie ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich mir jetzt gedacht, jetzt symbolisiere ich diesen Wein oder dieses Bier oder die Flüssigkeit, Wasser, ist egal was, mit Dankbarkeit oder mit Danken. Was passiert mit den ganzen Sachen in dem Glas, wenn ich da jetzt einen Wein einschütten würde? Es zergeht, es wird alles los. Es ist alles mit dem Wasser oder mit dem Wein praktisch behaftet, benetzt, aufgesaugt, bedrängt. Und jetzt ersetze ich diesen Wein mit Dankbarkeit und Danken im Leben. Es ist alles in unserem Leben, die wirklich wichtigen Sachen, die kleinen Sachen, die unwichtigen Sachen, alles mit Dankbarkeit, Danken behaftet. Und um das geht es jetzt in dieser Predigt. In 1. Thessalonicher 5, Vers 18 schreibt der Apostel Paulus, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Vergesst auch nicht, Gott für alles zu danken, denn das erwartet Gott von seinen Kindern. Das eine ist die Elberfeld-Übersetzung, das andere ist die Hoffnung für alle Übersetzung. Da stehen ein paar wichtige Sachen drin, was man vielleicht das erste überliest. Das sind jetzt 2 Wörter, in allem oder für alles. Und dann, wenn man über das jetzt so nachdenkt, ist es auf einmal nicht mehr so einfach, für alles oder in allem dankbar zu sein. Ist mit alles, wirklich alles gemeint im Leben. Der Apostel Paulus redet das nicht so, sondern in Elberfelder Übersetzung hat er so ein Rufzeichen sogar davor gesetzt. Es ist wie ein Befehl, sagt in allem Dank. vor uns auf, es war nicht schlecht, wenn wir nur ihm dankbar sind, oder es war ganz gut, oder es tat er gut, sondern wir sollen in allem dankbar sein. Da ist der deppere Nachbar gemeint, der was mir jeden Tag auf die Eier geht. Da ist das Auto, das was mich nervt gemeint, das was oft nicht anspringt. Der schreiende Chef, der Choleriker. Der Ehepartner, der was schnarcht und ich kann nicht schlafen. Oder das Genörgle für diesen oder jenen. Das Geschwisterchen, das was mich nervt, das was mir Spielzeug wegnimmt. Die Kinder, die was mir mehr Sorgen machen, als wie Freude. Und. Da fällt wirklich alles rein. Und das schreibt Apostel Paulus in seinem Wort. In Lukas 17, Kapitel 11, Vers 19, eine Begebenheit mit unserem Herrn Jesus. Kennen oder die Geschichte? Ich lese jetzt kurz vor. Also Jesus und seine Jünger waren unterwegs nach Jerusalem. Ihr Weg führte sie durch das Grenzgebiet zwischen Galiläa und Samarien. In einem Dorf begegnete ihnen 10 Leberkranke. In der vorgeschriebenen Entfernung blieben sie stehen und riefen: Jesus, Meister, habt doch Erbarmen mit uns. Er sah sie an und forderte sie auf: Geht zu den Priestern und zeigt ihnen, dass ihr geheilt seid. Auf dem Wege dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Laut lobte er Gott. Er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Und das war ein Mann aus Samarien. Jesus sagte: Habe ich nicht 10 Männer geheilt? Wo sind denn die anderen 9? Weshalb kommt als einziger dieser Fremde zurück, um sich bei Gott zu bedanken? Zu dem Samariter aber sagte er: Stehe auf, dein Glaube hat dich gerettet. Jesus hat zu ihm gesagt: Es kommt nur einer zurück, der was dankt. Von 10 war einer da, 10%. Vor den 100%, die was er geheilt hat, ist zurückgekommen und hat Dankeschön gesagt. Aber diese 10 Menschen, diese Kranken, die waren Todgeweihte, die sind alle behaftet gewesen mit, da steht Leberkrankheit, in manchen Übersetzungen steht Aussatz. Das waren Geächtete, von der Gesellschaft Ausgestoßene. Sie sind sogar in richtiger Entfernung vor Jesus weggestanden, weil sie sich nicht zugehen haben traut oder weil sie es nicht dürfen haben. Und sind zu Jesus gekommen und haben ihm gebeten. Und ich denke, alle 10 haben geglaubt. Weil alle 10 sind zu den Priestern gegangen. Und auf dem Weg zu den Priestern, haben wir gerade gelesen, sind sie was? Sind sie geheilt worden. Und alle 10 werden es gemerkt haben, dass sie gesund worden sind. Aber nur einer ist wieder zurückgegangen und hat sich bei Jesus bedankt. Sie haben alle gehen müssen. Und haben ein gewisses Vertrauen in Jesus gehabt. Sie sind auch, wie es bei Jesus gestanden waren, nicht gesund gewesen, sondern erst beim Zurückgehen sind sie geheilt worden. Und dann ist erst die Heilung vollzogen worden. Und einer ist halt umgedreht und hat Jesus gedankt für das. Und Jesus hat das verwundert, warum da nur einer zurückkommt, obwohl 10 gedankt haben. Aber das waren Menschen, die was eine komplett lebensverändernde Erfahrung gemacht haben, die was ihr ganzes Leben komplett neu umkrempelt worden ist, die was derart Positives erlebt haben, die was wiederhergestellt worden sind, die was in die Gesellschaft wieder integriert worden sind, die was ein komplett neues Leben, komplett neue Perspektive, eine Hoffnung gekriegt haben und ein freudiges Erlebnis gehabt haben. Und trotzdem sagt nur einer: Danke. Anscheinend ist Danke sagen doch schwierig. Und selbst dann, wenn es etwas Positives ist, das was wirklich unbeschreiblich für diese Menschen gewesen sein muss, was Positives. Und einer kommt zurück und sagt Danke. Und der Apostel Paulus schreibt das da, sagt in allem Dank. Und da sind nicht nur die positiven Sachen gemeint, weil in positiven Dingen, die was man erlebt, die was man sagt, mir gern Danke. Sondern in allem ist wirklich alles gemeint. Gibt es das überhaupt? Kann man das überhaupt machen? Was für einen Sinn hat das? Das geht gar nicht irgendwo, wenn man über das nachdenkt. Diese Dankbarkeit, die was anscheinend früher nicht da gewesen ist bei manchen Leuten, wie bei den 10 Aussätzigen auch nicht, ist auch heute oft nicht mehr zu finden. Wie ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, habe ich vor einen Artikel gelesen über einen jungen afrikanischen Christen. Das lese ich euch kurz vor. Das ist ein Auszug oder das Vorwort vom Buch, was da geschrieben ist. Ausschlaggebend für die Idee, dieses Buch zu schreiben, war die Begegnung mit Timothy, einem jungen afrikanischen Christen. Im Auftrag einer christlichen Vereinigung verbrachte er einige Tage in einer christlichen Siedlung in seiner afrikanischen Heimat, wo Timothy als Lehrmeister für die mechanische Werkstätte der dortigen Landwirtschaftsschule leitete. Einmal erzählte mir Timothy von dem, was er die Enttäuschung seines Lebens nannte. Vor einigen Jahren durfte er den Leiter der Siedlung auf einer Vortragsreise durch Europa begleiten. Die erste Stadt, in der sie Aufenthalt machten, war Basel. Für Timothy kam dies fast einer Wallfahrt gleich. Waren doch aus Basel vor über 100 Jahren die Missionare gekommen, die seinem Land erstmals die frohe Botschaft von Jesus Christus gebracht hatten.